Herzlich willkommen in der ersten Reihe. Heute ist wieder Podcast-Time und heute habe ich jemanden ganz Besonderen eingeladen. Beim letzten Mal haben wir uns ja über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten und ja, dieses Mal reden wir über Female Empowerment und über Diversity. Und ja, mit wem könnte man das viel besser machen in der ersten Reihe als mit Melli Schütze? Ich bin großer Fan von Melli und deswegen sage ich erstmal, Melli, herzlich willkommen in der ersten Reihe.
Vielen Dank dir, liebe Franzi, für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, ich finde es auch toll, dass du so spontan gesagt hast, ja, ich habe Lust da drauf. Neuer Podcast kann ich mir vorstellen. Sag mal, wirst du eigentlich ganz häufig für Podcasts angefragt? Ja, oder?
Ja, aus ganz unterschiedlichen Ecken und Richtungen. Und es ist immer ganz spannend, was das Konzept des jeweiligen Podcasts ist. Passt nicht alles so unbedingt zu mir oder auch zu Nushu, aber es ist einfach schön, dass die Landschaft auch da diverser wird, ne?
Ich glaube, das ist so. Also es gibt echt super viele Podcasts mittlerweile. Und ja, ich freue mich, dass ich mit der ersten Reihe mit dabei sein kann. Du weißt ja, erste Reihe heißt für uns so ein bisschen Menschen in die erste Reihe stellen, die vielleicht teilweise noch nicht in der ersten Reihe sitzen. Oder auch bei dir in dem Fall, du bist ja schon da ganz weit vorne und bist ganz viel in der ersten Reihe. Vielleicht starten wir mal kurz damit, dass du so ein bisschen erzählst, erste Reihe, welches Thema hast denn du in die erste Reihe gesetzt?
Also, ich habe als allerersten Punkt für die erste Reihe, also ganz weit vorne bei mir, will ich sagen, ist das Thema Chancengerechtigkeit. Das ist das Thema, das mich angetrieben hat, mein Unternehmen zu gründen, Nushu, und ja, mich auch jeden Tag sozusagen in die Wirksamkeit treibt.
Klingt nicht nach dem allereinfachsten Thema, Melli. Klingt so nach, ich wache morgens früh auf, ja, denke mir so, hey, in meine erste Reihe gehört Chancengerechtigkeit. War das
Ja.
so?
Ja, also sagen wir mal so, es ist garantiert nicht das einfachste Thema, das man sich aussuchen kann. Da hast du völlig recht. Aber für mich hat das Thema einfach eine ganz, ganz hohe Relevanz. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich persönlich einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Das hat sich schon in der Schule geäußert. Irgendwie, wenn ich das Gefühl hatte, dass eine Mitschülerin oder ein Mitschüler nicht gerecht behandelt wurde, dann konntest du dir aber sicher sein, dass die Melli da was zu sagt. Und deshalb irgendwie ist das ganz tief in mir drin verwurzelt. Und ich finde, Chancengerechtigkeit hat eben auch was mit Gerechtigkeit zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, spannend. Finde ich total spannend, dass du das erzählst. Ich habe dich auch so, wie ich dich kennengelernt habe, nehme ich dich immer als eine Person wahr, die eintritt, die aufsteht und die was sagt. Ja, ist das das, was dich dazu auch bewogen hat? Du hast ja was Tolles gemacht, Melli. Ich glaube, du musst das einfach mal erzählen. Wie hast du es denn geschafft, dieses Netzwerk zu gründen? Und bist du schon immer sozusagen aufgestanden und hast laut gesagt, ich trete für was ein?
Ja, das habe ich. Das habe ich schon ganz früh eben ja vollzogen. Und ich glaube, ich habe gelernt, dass nicht jedes Mal aufstehen auch sinnvoll ist und auch nicht jedes Mal wirksam. Aber es ist irgendwie Teil meines Naturells. Und ich weiß, du, Franzi, ich würde mir so oft wünschen, dass das nicht so reflexartig bei mir kommt. Weil wenn irgendwas ist, weißt du, so, wenn irgendwo so eine Ungerechtigkeit lauert, dann bin ich die Erste, die aufsteht. Und damit tut man sich auch selbst ein bisschen was an. So, ne? Und das ist ein ganz starker Treiber, der mich auch dazu veranlasst hat, aufzustehen, als ich das erste Mal in meinem beruflichen Laufbahn, ich habe angefangen zu arbeiten und ich habe dann ja einfach mitbekommen, dass meine männlichen Kollegen zum Teil anders be bewertet worden sind oder behandelt worden sind. Habe in unterschiedlichen Unternehmungen gearbeitet, kleineren Strukturen in erster Linie und gemerkt, dass ja, mir Sachen nicht so zugetraut worden sind und das hat mich maßgeblich geärgert. Ich war so voller Wut und Wut kann ja auch ein total starker Treiber sein, ne? Wenn man es irgendwie hinkriegt, was nicht immer gelingt, also auch mir nicht, den zu kanalisieren und was Positives draus zu drehen, ne? Und ich habe eben meine Wut und mein Unverständnis, also wirklich mein totales Unverständnis, ob der Ungerechtigkeit in der Behandlung, also in der Behandlung, in der Gleichbehandlung genommen. Und habe ein Frauennetzwerk ins Leben gerufen, weil ich dachte, das ist die adäquate Antwort darauf. So, und davon bin ich heute auch noch überzeugt. Es war ein harter Weg, es war eine echt krasse Reise bis hierher, aber ich weiß, dass wir mit dem oder dass ich mit dem, was wir mittlerweile, es ist ja ein ganzes Team, das auf das Ziel hin, auf das Ziel hinarbeitet, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, extrem wirksam sind. Und das ist ein total starker Treiber für mich, jeden Tag wieder, ja, wirklich mit diesem Gedanken in der Früh aufzuwachen. Ist verrückt, ne?
Ja, ich finde das total spannend, wie du es erzählst. Erstmal super spannend, dieses, dass es dich auch ein bisschen nervt, ja, habe ich jetzt so rausgehört,
ja, voll,
dass ich immer aufstehen muss und dass ich immer was sagen muss. Ich kenne das, bist bei mir ähnlich. Mhm. Wie kannst du den Impuls auch dann zurückstellen oder sagst du ganz bewusst jetzt, nee, ich bin diejenige, ich mache das dann, ich sage und ich gehe nach vorne und sag's laut?
Ja, ehrlich gesagt, ich kann es nicht so richtig steuern. Also es ist wirklich wie so eine Form von Reflex. Und mit zunehmendem Alter weiß man ja auch, dass man nicht jede Schlacht gewinnen kann. So, ne? Also das leider kommt irgendwann diese Erkenntnis, dass man einfach merkt, aus kapazitären Gründen, so blöd es jetzt klingt an der Stelle, aber kann man nicht in jedem Bereich total idealistisch unterwegs sein. Ne? Aber ich versuche, mich darin zu üben, das hat ja auch was mit Abgrenzung zu tun, ne? Besser zu werden, im Nein zu sagen. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein lebenslanger Prozess und ich glaube auch, ich vermute, dass ich damit nicht alleine bin. Wie geht's dir denn damit?
Du, ich wollte es gerade sagen. Also mich hat das jetzt schon fast traurig gemacht und auch fast ein bisschen wütend, dieses, warum soll man nicht jede Schlacht auch gewinnen? Warum soll man nicht bei jedem Thema auch was sagen? Und natürlich ist es so, dass man auch immer an Grenzen stößt. Aber gerade dieses Thema, was du treibst, wofür du stehst, ja, also Female Empowerment. Ja, du hast ein irres Netzwerk aufgebaut. Weiß gar nicht, muss mal sagen, gleich mal, wie viele Frauen überhaupt jetzt in diesem Netzwerk auch schon drin sind, wie viel Follower du hast, wie viele Menschen sich anhören, was du sagst und es auch aufnehmen und wie viele Menschen du inspirierst, Melli, ja? Das Dankeschön. Ist ja ein riesiger Schritt, den du hier geschafft hast, mit welcher Power. Wie groß seid ihr mittlerweile?
Ja, das kommt jetzt immer so ein bisschen drauf an, was man wie zählt. Ne? Also für uns ist eine Community, das einmal vorweggeschickt, ganz klar ein Begriff, der total überstrapaziert ist in den letzten Jahren. Ne? Instagram-Influencer sprechen von einer Community, Brands sprechen von einer Community, die sie aufbauen. Und ich habe mir viel Gedanken natürlich darüber gemacht, wie man dann ein Netzwerk, also eine wirkliche Gemeinschaft zum Blühen bringen kann, ne? Und für mich ist ganz wichtig, dass wir einen Ansatz haben in der Kommunikation, der dem Ganzen gerecht werden kann. Also ein Many-to-Many-Kommunikationsansatz. Anders als jetzt beispielsweise bei, soll jetzt übrigens kein Influencer-Bashing sein, nur als also einfach nur um es klar zu machen, ne, als jetzt ein Influencer oder eine Influencerin ihre Follower dirigiert. Weil da kommuniziert einer mit vielen, also One-to-Many. So. Und wenn man jetzt so auf die Community, also auf die Frauen schaut, die Teil unseres Netzwerkes sind, also von Nushu, dann sind es über 3000 mittlerweile. Und wenn man jetzt auf die Follower schaut in den sozialen Medien, bei LinkedIn, bei Instagram und über den Podcast natürlich, dann sind es schon sehr viele tausend, ja.
Das klappt ja nicht von jetzt auf gleich.
Nein.
Wenn dich jetzt jemand fragt, kommt bestimmt ganz häufig vor, wie bist du denn gewachsen? Mhm. Also wir haben jetzt deinen inneren Antrieb gehört, ja, Gerechtigkeit, aber wie schaffst du es tatsächlich, dieses Thema so groß zu machen und dem diese Sichtbarkeit zu geben, die es braucht?
Mhm. Also das ist eine super spannende Frage, weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie es dazu gekommen ist. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das alles an mir vorbei geflogen und es wäre ein Erfolg nach dem nächsten gekommen. Ich glaube, Unternehmerinnentum ist anders. Es ist einfach eine extrem intensive Zeit, wo man stetig optimieren muss. Und ich glaube, was mich immer an der Stange gehalten hat, ist so ein unerschütterlicher Optimismus und auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so eine Alternativlosigkeit. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen trist, aber einfach so dieses, mir fehlt echt irgendwie, ich weiß auch nicht, aber irgendwie bin ich nicht, vielleicht fehlt mir da auch was, irgendwie kann ich es intellektuell nicht verstehen, dass wir da stehen, wo wir stehen, wenn wir über Diversity, Gender Diversity auch in Deutschland sprechen. Ich kann es einfach nicht fassen. So, also bin ich irgendwie alternativlos in meiner Schlacht. Verstehst du, was ich sage? Irgendwie so, kann man mir folgen?
Ja, ich verstehe das total gut. Mhm. Du hast ja gesagt, dass dich dies auch antreibt, ja?
Ja.
Das Thema motiviert dich. Und du hast sicherlich auch so eine Art Pitch, den du auch immer wieder erzählst, warum das Thema relevant ist. Ich würde dich einfach fragen, ob du uns mal diesen Pitch vorstellst, damit alle, die jetzt draußen zuhören, Melli, an dieser Stelle einmal hören, warum gehört Female Empowerment, Chancengerechtigkeit in die erste Reihe.
Ja, so einfach ist das gar nicht, weil es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wer vor dir steht. Also, ich erzähle natürlich immer, dass unser Purpose ist, dass es um mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft geht. Das kann erstmal alles bedeuten. Und das ist erstmal öffnend, ne? Also ganz wichtig, es ist nicht gegen irgendwas, sondern es ist einfach ausgleichen. Wir wollen mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Und warum das wichtig ist, das ist eine Frage, die begegnet uns in letzter Zeit glücklicherweise immer seltener. Das ist die gute Neuigkeit. Wenn mir jetzt jemand gegenübersteht, der sagt, naja, wieso, es ist doch schon alles gleichberechtigt und das sagt übrigens auch meine Frau und meine Tochter, alles schon passiert, dann gehe ich meistens über Fragetechniken, also versuche zu validieren, was er denn meint. Weil wir haben zum Teil so unterschiedliche Realitäten, dass es aus meiner Sicht, also das ist jetzt einfach die Lernreise, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren, besser ist, in den Dialog einzusteigen, anstelle direkt argumentativ daran zu gehen. Da habe ich mich schon häufiger verbrannt.
Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, weil jeder ja in seiner eigenen Realität auch genau ist und sein eigenes Umfeld hat. Mich würde die Fragetechnik interessieren, weil das kennt jeder von uns sicherlich auch. Also ich glaube, alle Themen, die wir in der ersten Reihe besprechen, sind immer Themen, die relevant sind für eine bestimmte Gruppe, aber für eine andere bestimmte Gruppe halt auch nicht. Wie wendest du diese Fragetechniken an?
Ich versuche immer vom Großen ins Kleine, Kleinere zu gehen, also wirklich so eine klassische Trichter-Herangehensweise, indem ich wirklich versuche, den Painpoint herauszuarbeiten. Also woher kommt das so? Und ich gehe auch weniger so in die, also früher war ich sehr viel konfrontativer, so, aber das hat nicht unbedingt dafür gesorgt oder dafür, ja, es war jetzt nicht unbedingt zielführend, so. Und dann war das auch häufig so ein Austausch von, ja, aber die und die Studie sagt das, ne. Und dahingehend sollte es ja nicht gehen, ne? Also dann bist du ja nicht wirklich im Austausch. Also ich versuche wirklich, eine Frage nach der anderen zu stellen und immer tiefer durchzudringen, weil ich auch wirklich gerne verstehen möchte, woher die Person kommt. Also was hat sie erlebt in dem Kontext? Und man muss halt auch aushalten, und da bin ich auch besser geworden in den letzten Jahren, wenn es halt keinen Konsens gibt. Ist auch okay. Also ist halt nicht okay eigentlich in meiner Welt, aber gut, ist halt dann so, ne?
Wenn dich jetzt jemand fragt, was ist das Thema, was für dich ins Rampenlicht gehört? Nennst du dann die Chancengleichheit?
Ja, und seit einiger Zeit auch Tierschutz.
Das ist auch spannend. Ja, ist das auch ein Herzensthema von dir, oder?
Total. Und es ist auch ein Thema, das mich total umtreibt, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wie wir Menschen mit diesen Geschöpfen, die ja nun mal unsere Mitbewohner sind oder wir sind deren Mitbewohnerinnen auf der Welt, das ist ja immer eine Frage der Perspektive auch an der Stelle, wie entmenschlicht wir da vorgehen. Das ist unfassbar.
So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, Melli, gibt es dafür auch ein Netzwerk schon?
Naja, also sagen wir mal so, ich bin in verschiedenen, Tierschutz-Communities, aber wer weiß, ob ich da auch nochmal irgendwann tiefer eintauche, weil was ich schon bemerke ist, dass da natürlich auch, ähnlich wie übrigens im Frauennetzwerkbereich, ne, ganz viele ehrenamtliche Organisationen gibt, aber die bringen natürlich nie, also das ist toll, dass es die gibt, das ist gar keine Wertung, aber die können natürlich aufgrund der Kapazität nie das Tempo aufbringen, das wir aufbringen als Social Business. Also wirklich als Unternehmen, das geführt wird wie ein Unternehmen, das auch Gewinne erwirtschaften soll und muss, damit wir dementsprechend wachsen können, reinvestieren können und das natürlich dann einfach, ja, aber auch volle Aufmerksamkeit bekommt.
Wie machst du das mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Da stelle ich mir vor, dass sehr viele bei dir auch einfach sehr idealistisch auch sind und dieses Thema vorantreiben wollen. Ist bei euch allen klar, dass es einen Business-Fokus hat?
Ja, auch da. Es war eine Lernreise. Am Anfang hatte ich sicherlich viele Bewerber, ja, man muss jetzt wirklich an der Stelle, braucht man gar nicht gendern, also Bewerberinnen. Ich bekomme sehr selten Bewerbungen von Männern, was ich auch schade finde. Ich wünschte mir, es wäre anders.
Okay, das ist der Aufruf hier an der Stelle.
Ja,
also
unbedingt.
Die Männer, die hier zuhören an der Stelle, Melli würde sich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, Teil des Netzwerks zu sein. Oder
nicht
auch nur,
nein, nicht das Netzwerk, aber genau, unsere Frauenschaft sozusagen, also einfach unseres Teams. Da freuen wir uns total drüber. Fänden wir richtig, richtig toll, wenn wir da auch mehr Bewerbungen bekommen würden von ja, von Menschen, die keine Frauen sind. Und grundsätzlich, ja, du hast recht, natürlich haben wir es mit vielen Menschen zu tun und es ist ganz wunderbar, die aus totalem Idealismus handeln. Gleichzeitig muss die Botschaft aber auch in voller Klarheit meinerseits sein, es ist harte Arbeit und zwar richtig harte Arbeit und es erfordert sehr viel Disziplin. So, und auch eine gewisse Resilienz, weil selbst wenn wir das Beste wünschen, heißt das nicht immer auch da, dass das Beste ankommt, ne, beim Gegenüber.
Wenn ich das jetzt so höre, höre ich viele Themen sozusagen, was dich antreibt, welche Motivation du hast, wie du dieses Thema groß machst, aber ganz viel sozusagen auch mit, ich gucke auf den Gegenüber, wie reagiert die Person darauf, ist es kein einfaches Thema, ich muss das sozusagen in meinem Umfeld auch den Business-Kontext aufbauen. Wie viel sozusagen Idealismus und Freude an diesem Thema, wie viel ist da in dir drin? Oder ist es so, dass man als Unternehmerin und jetzt sozusagen als Gründerin und Unternehmerin irgendwann einfach mehr Business-Fokus aufnehmen muss?
Das ist eine ganz spannende Frage, Franzi. Schön, dass du sie stellst. Ich glaube, es ist so ein Simon Sinek-Modell. Da ging es um das Thema, wann, also dass die meisten Gründerinnen und Gründer ja irgendwann mal einen Purpose hatten, einen richtig starken, also einen Grund, warum sie gegründet haben. Und irgendwann siehst du, dass das Y, also wenn du so eine X- und eine Y-Achse dir vorstellst, dass das einen Knick macht, ne, und nicht weiter steigt, während sozusagen das Daily Business immer mehr wird, also Business, kann man so sagen. Und das ist natürlich total relevant und wichtig, dass wir uns immer wieder ganz, ganz klar mit unserem Core verbinden, mit unseren Core Values, mit unserem Core Purpose, um eben nicht sozusagen in diese Business-Schiene komplett, also natürlich sind wir voll Business, ne, aber dass wir schon immer noch genau wissen, warum wir die Dinge machen, so, damit sie nicht inhaltsleer werden. So. Also sich da immer wieder dran zu erinnern, das ist eine Aufgabe, ich glaube, da tut man immer als Gründerin oder Gründer gut daran. Und das ist mit Sicherheit auch ein totales Spannungsfeld, ne? Weil eben irgendwann das Business natürlich nochmal ganz andere, ja, Anforderungen hat, als wenn du nur mit deinem Why unterwegs bist, ne?
Ja, super spannend, dass du das erzählst. Auch für jeden, der drüber nachdenkt, ich gründe was, ich mache was Eigenständiges, da beginnt ja erstmal der Antrieb des, ich habe einen Purpose, ich will was umsetzen, ich will was erreichen und irgendwann, sozusagen, wie du es gesagt hast, gibt es auch einen Knick, ja, und da muss man gucken, wie schafft man es da, die Waage zu halten. Total. Hast du für dich was gefunden? Hast du irgendeinen Tipp, den du teilst, wie du es schaffst, in der Waage da zu bleiben?
Also ich glaube, es funktioniert ganz gut darüber, dass man verschiedene Funktionen im Unternehmen etabliert, die wirklich genau darauf abzielen. Ne? Mhm. Also es kann so in einzelnen Rollen liegen, dass wir sagen, okay, wir haben wirklich auch immer eine Lobbyistin zum Beispiel für die Community mit am Tisch. So, damit wir das nicht vergessen, ne? Für wen wir Dinge machen. Das sind Kleinigkeiten, glaube ich, die uns immer wieder daran erinnern, wofür wir das machen. Und ich meine, ehrlich gesagt, wir sind natürlich auch in der komfortablen Situation. Franzi, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Unsere Community ist mit Abstand die Weltbeste und gibt uns, ja, muss man wirklich sagen, und gibt uns halt auch echt konsequent so viel Feedback in Bezug auf, ja, könnt ihr das nächste Mal so machen oder ich habe da noch eine Idee oder das hat mir besonders gut gefallen oder hey, wegen Mushu ist das und das in meinem Leben passiert, also ein neuer Job oder ne, irgendwie eine tolle Freundschaft, sowas darf es ja auch mal geben, die sich daraus entwickelt hat. Und das ist natürlich, da sind wir halt, das sind unsere Wurzeln und das rootet uns ja dann auch wieder, ne?
Ja, finde ich, ist ein toller Tipp. Einfach auch austauschen mit dem Netzwerk und Feedback zu erhalten zu dem Thema, das man macht, ne? wo man aktiv ist.
Ja, super, weil man spannend. Ja, gerade so als Führungskraft, erste Reihe, du sagst es, irgendwann ist man irgendwie weit weg. Weißt du, wie ich meine? So vom Business. So,
ja, und man denkt, man sitzt so in der ersten Reihe, aber irgendwie sitzt man plötzlich ganz hinten, ne?
Genau, das ist nämlich, das ist eigentlich das große Missverständnis, ne?
Ja, so ist es tatsächlich. Du, lass uns noch mal kurz über die erste Reihe sprechen. Ich finde das immer total spannend, bei meinen Gästen zu sehen, wenn die so in Konferenzen oder vielleicht gibt es auch eine bestimmte Konferenz, wo du total gern hingehst, kannst ja auch gern Werbung für machen. Mhm. Wir teilen sowas ja auch in der Community hier. Aber stell dir vor, du gehst zu einer Konferenz. Mich würde total interessieren, in welche Reihe du dich setzt und wen du mitnimmst und auf welche Konferenz du gehst. Was dich so inspiriert?
Also ich setze mich meistens in die letzte Reihe, weil mir das mehr Flexibilität gibt.
Damit du schneller abhauen kannst?
Ja, einerseits. Ja, gehört auch zu weit dazu, genau. Wenn es jetzt doch nicht so ist. Nee, aber auch ich weiß nicht, wenn, also ich bin immer eher so der aktivere Mensch, glaube ich, auf Konferenzen. Ich bin ja jetzt selten wegen der Vorträge, so, sondern ich bin wegen der Menschen dort, ne? Und deshalb erlaubt mir natürlich auch die letzte Reihe einen besseren Überblick zu haben. Mir sitzen nicht die Menschen im Rücken, sondern ich sehe sie von hinten. Und ich beobachte auch gerne Menschen. Ich kann mich auch gerne mal in einem Straßencafé setzen und einfach nur 2 Stunden Menschenkino haben. So, das finde ich irgendwie gut. Das finde ich spannend, ne? Also von daher letzte Reihe, um eben auch zu sehen, vielleicht kommt noch jemand rein, den ich kenne, dann kann ich die Person begrüßen, störe aber niemand, wenn ich aufstehe oder ne? All diese Flexibilität, die einem die letzte Reihe gibt. Und wen würde ich mitnehmen? Eine Person, für die die Veranstaltung auch einen Mehrwert bietet. Und da habe ich jetzt keine konkrete im Kopf, weil es gibt so viele tolle Veranstaltungen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Es gibt so tolle Formate, die sich jetzt auch in den letzten Jahren formiert haben.
Ja, total. Ich finde es das spannend, dass du dich in die letzte Reihe setzt. Das heißt, beim nächsten Mal der Konferenz gucke ich, wo ich dich finde und gucke erstmal hinten in der letzten Reihe.
Ja. Wo sitzt du denn, Franzi?
Also ich bin persönlich, seitdem ich über die erste Reihe nachgedacht habe, gebe ich mir wirklich Mühe, mich vorne in die erste Reihe reinzusetzen. Mhm. Man sitzt da wirklich sehr gut und sieht auch alles, was konkret passiert vorne. Du hast das Gefühl, ich bin Teil des Geschehens. Stimmt. Aber was ich am allermeisten mag, eigentlich sind diese Konferenzen, wo du dich mit den Stühlen drehen kannst. Mhm. Also wo du dann irgendwie, du sitzt mal vorne und du sitzt mal an der Seite und du sitzt auch mal hinten und hast auch immer eine unterschiedliche Perspektive auf den Raum und auf die Menschen. Ja. Und das fand ich auch bei dir total spannend, dass du erzählt hast, du sitzt ja gerne hinten, um auch die anderen zu beobachten, weil die zu so einer Konferenz ja mit dazugehören. Also nicht nur der Inhalt, der auf der Bühne passiert.
Nee, total. Aber das ist natürlich das Beste aus beiden Welten. Und ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, wahrscheinlich. Aber also die erste Reihe ist ja häufig ziemlich unbeliebt, ne? Mhm. Da setzen sich die wenigsten hin, hat auch irgendwas mit Mut und eben Sichtbarkeit zu tun. Und das bemerke ich bei mir dann schon auch. So, also dass ich mir denke so, boah, bin ich jetzt in der Stimmung für die erste Reihe oder auch nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen tagesformabhängig, ehrlich gesagt.
Oh, das ist super, dass du das erzählst. Gibt es da Unterschiede deiner Meinung nach in unterschiedlichen Diversity-Gruppen?
Also würde ich jetzt gar nicht so unbedingt an diesem konkreten Beispiel festmachen. Wie siehst du das? Ist eine sehr interessante Frage.
Also ich war kurz überlegt zu sagen, es gibt Menschen, die trauen sich einfach mehr und die sind mutiger und manche, die verstecken sich eher oder sind nicht so von sich überzeugt und trauen sich dann vielleicht nicht. Aber ich glaube, sowohl die einen als auch die anderen würden sich in die erste, in die mittlere oder auch in die letzte Reihe setzen.
Unbedingt. Und ich glaube, es kommt auch immer auf also eine Einladung kann den Unterschied machen. Weil wir bemerken das bei unseren Events natürlich auch häufig, dass die erste Reihe unbesetzt bleibt. Und das sieht schon allein auf den Fotos immer doof aus. Deshalb laden wir die Menschen, die Frauen in dem Sinne, also in dem Kontext, auch häufig bewusst dazu ein, sich wirklich in die erste Reihe zu setzen. Und diese Einladung, ne, dass man das auch darf und dass die erste Reihe nicht belegt oder besetzt ist. Man kennt ja auch diese Stühle, wo dann so Ausdrucke mit irgendwelchen Namen drauf sind, ne? Das ist ja auch unangenehm, wenn man so voller Tatendrang nach vorne stürmt und dann sieht man, ach so, die sind für ganz wichtige Leute reserviert und das bin ich offensichtlich nicht, ne? Das ist so. Also eine Einladung kann auch den Unterschied machen, ne?
Ja, das ist total spannend. Die Einladung macht den Unterschied. Das ist bei ganz vielen, das ist bei Events so, das ist bei, wo setze ich mich hin, wen kenne ich, das ist wahrscheinlich auch bei Bewerbungen so, ja, bekomme ich eine Einladung dafür, spricht mich jemand konkret an? Ja, also vielleicht ist das auch gut, einfach mal Menschen mehr einzuladen. Ich habe ja dich heute eingeladen. Ich finde es toll, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich auch gerne angenommen.
Was mich noch total interessiert, ist, du bist ja auch mit ganz vielen Unternehmen im Austausch. Du bist ja auch Beraterin an der Stelle, hast viele Einblicke. Gibt es was, wo du beim Thema Personalmanagement, HR, wo du so Innovation siehst, wo du sagst, ich betrachte die sozusagen aus meinem Blick als Beratung, die finde ich innovativ, die begeistern mich.
Ja, es gibt schon ganz viel, was passiert so im Bereich Startups, denke ich. Also es formiert sich ja viel, ne, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben uns ja zuletzt auch auf der Zukunft Personal in Köln getroffen, ne? Und so in der Startup-Area, da ist ja schon einiges los, was neu kommt. Das ist jetzt auch nicht alles komplett neu, ne? Aber es sind neue Ideen dabei. Die Frage ist ja immer nur, ob die einen Fuß auf den Boden kriegen, ne? Und ob die Offenheit da an der Stelle für diese Form von oder für Innovation im Allgemeinen da so da ist, ne? Und da gibt es, glaube ich, immer noch große Diskrepanzen zwischen dem, was möglich wäre, so an Innovation, was auch schon da ist, und dem, was auch wirklich angewandt und eingesetzt wird. Ne?
Da gibt es ja auch viele Gründer und Gründerinnen, die von dem, was weitergeben und andere bewusst unterstützen, da auch einen Fuß in die Tür zu kriegen, auch was Neues aufzubauen.
Ja, absolut. Ich hatte erst vorhin einen coolen Call mit einer Gründerin von einer Vereinbarkeits-App. Richtig, richtig spannend. Da können Menschen, also Paare, sozusagen tracken und digital auch aufteilen, inwiefern die Care-Arbeit also gleichberechtigt erledigt wird. Super spannend, ne? Und natürlich versucht man sich dann gegenseitig Türen zu öffnen und von Erfahrungen zu berichten und ja, einfach gemeinsam zu wachsen. Das ist ja, wir haben ja alle ähnliche Ziele, ne?
Ja, großartiges Thema. Lesen wir auch immer wieder, dass Care-Arbeit ungerecht verteilt ist, ja?
Oh ja.
Und wo dich ja Gerechtigkeit antreibt, ist das sozusagen wahrscheinlich was, was dich sehr gecatcht hat.
Ja, sehr.
Okay, wir wissen, in welches Thema du hier vielleicht demnächst mit einer App einsteigst. Super spannend.
Na, das gibt's ja jetzt schon, aber mein Support geht total in die Richtung. Ist gut, dass sich jemand dem Thema annimmt.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Du strebst nach Gerechtigkeit, Melli. Was kommt als nächstes, wo du sagst, darauf hast du noch Lust? Die Welt ist noch nicht genug.
Ja, also wie gesagt, das Thema Tierschutz treibt mich schon wirklich an. Und ich habe in den letzten Monaten parallel zu meinem Vollzeitjob hier als Geschäftsführerin von Nushu auch noch eine Ausbildung gemacht, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass ich nicht mehr so ganz hinterherkomme mit meinem Skillset. Und das hat mich total beflügelt und in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit. Und deshalb glaube ich, gibt es so viele tolle Möglichkeiten in unserer privilegierten Blase, ne, und Richtungen, die wir schauen können, dass ich ehrlich gesagt gerade gar nicht so genau weiß, in welche Richtung es gehen kann. Aber ganz klar ist, Nushu wird noch ganz, ganz viel Großartiges mit Impact leisten. Dafür werde ich sorgen. Und wenn ich noch irgendwann zusätzliche Kapazitäten haben werde oder haben sollte, dann werden die auch in die Richtung gehen. Einfach einen positiven Fußabdruck auf diesem Planeten, diesem wunderbaren, zu hinterlassen.
Ja, das hast du auf jeden Fall schon gemacht. Vielleicht gibt es was du dir noch wünschst, wo du sagst, da müssen andere das Thema noch mit unterstützen. Dann wäre das jetzt hier auch deine Bühne, denn ich hoffe ja, dass sehr viele Menschen die erste Reihe auch hören.
Ja, dafür sorgen wir natürlich. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der die Reise hin zu mehr Chancengerechtigkeit auf seine, auf ihre Art unterstützt. Es geht nicht darum zu bewerten, ob der Weg der richtige oder der falsche ist. Ich glaube, da haben wir uns in den letzten Jahren noch viel zu sehr am Klein-Klein aufgehangen, sondern das Ergebnis sollte doch das Ziel sein, ne? Und ich denke, wir alle haben so viel Einfluss und sind uns viel zu selten unseres Einflusses bewusst, als ArbeitnehmerInnen, als KonsumentInnen. Und wir können jeden Tag so viele Entscheidungen treffen, die einfach dafür sorgen, dass Dinge besser laufen für alle. So, und deshalb möchte ich jeden ermutigen, sich einzubringen und nicht mit dem Mindset daran zu gehen, so ja, macht doch eh keinen Unterschied, was ich jetzt dazu sage oder wie ich entscheide. Weil ich glaube, das ist auch ein Moment, wo man sich selbst beschneidet und sich selbst seines Einflusses nicht genügend bewusst ist. Und jeder von uns kann einen Unterschied machen und hat Einfluss.
Wow, mich hast du begeistert, Melli.
Yay!
Cool. Ich bin sowieso schon begeistert für das Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Und
du bist eine tolle Mitstreiterin.
Ich habe es auch so wichtig, dem Thema so diese Sichtbarkeit zu geben. So, und wie du das machst und auch wie viel positives Feedback bekommst du. Also das ist einfach wichtig zu zeigen. Ja, und es kann auch noch mal größer werden.
Ja, habe ich nichts dagegen. Arbeite jeden Tag daran.
Meine allerletzte Frage, was mich noch so interessieren würde zu diesem fachlichen Thema, ist, geht so in die Richtung New People Experience. Wir betrachten ja so im Personalmanagement ganz viele Themen aus dem Blick, wie schaffen wir es denn jetzt, Menschen auch bei uns in Unternehmen zu halten? Wie schaffen wir es, Leute zu binden, zu begeistern für uns, dass sie auch bei uns bleiben? Du bist ja jetzt selbst Unternehmerin, hast Menschen, die bei dir arbeiten und die sich auch immer wieder entscheiden, vielleicht in unterschiedlichen Phasen auch wieder zu dir zurückzukommen. Was ist dein Tipp an der Stelle? Wie gestaltest du das gut? Oder vielleicht hast du auch was bei anderen gesehen, wo du sagst, das mag ich nochmal teilen, das klappt gut.
Ja, also ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Organisationsgröße an, ne? Weil wir im Startup sind für viele Menschen natürlich häufig so eine Durchgangsstation, ne? Hat man gerne in der Vita mal im Startup gearbeitet zu haben. Und deshalb ist das natürlich auch ein Thema, das uns total umtreibt, ne? Und ich glaube, ein Thema, das, wo wir wahrscheinlich noch nicht so richtig am Ende der Diskussion angelangt sind, ist so dieses Thema Work-Life-Balance. Das ist natürlich ein Thema, das überall diskutiert wird, aber der Übergang zum Work-Life-Blending, also dass wir nicht mehr beides so wirklich separat voneinander trennen, und wie das wirklich gelebt werden kann, damit das irgendwie in einer Symbiose ist, ne? Damit man nicht das Gefühl hat, ich ziehe mir in der Früh jetzt mein Business-Outfit an und dann spiele ich Büro, sondern dass ich zulasse und auch aus einer Offenheit heraus zu sagen, es ist auch völlig in Ordnung, dass mein Job mir unter die Haut geht. Ich finde, das hat in den letzten Jahren irgendwie so eine negative, häufig, so in den LinkedIn-Diskussionen oder auch, finde ich, in vielen Leitmedien, wird Arbeit als sowas Negatives betrachtet. Und ich finde, an das Großartigen zu arbeiten, ist ein unfassbar erfüllendes und auch berauschendes Erlebnis. So, und ich glaube, wir sollten auch vielleicht überlegen, wie das Narrativ von Arbeit im Allgemeinen ist. Und ich habe so das Gefühl, als wäre das in den letzten Jahren, vielleicht ist es aber nur mein Eindruck, bin gespannt auf dein Gefühl diesbezüglich, ganz häufig negativ konnotiert, und das gefällt mir gar nicht gut. Wie siehst du das, Franzi?
Super inspirierend, was du erzählst, muss ich ehrlich sagen, weil wir natürlich ganz viel nach so alten Rollen leben, ja. Fand ich super spannend, wie du meinst, ich ziehe mein Business-Outfit an, dann spiele ich Büro und dann komme ich nach Hause und ziehe meine Kuscheljacke über und spiele eine andere Rolle.
Genau.
So, und eigentlich das beides zu verbinden sozusagen, beginnt übrigens mit Klamotten tatsächlich,
ja.
Beginnt auch mit Stimme, mit dem, was sage ich, was erzähle ich, wie verhalte ich mich, dass man eine Person sein kann in unterschiedlichen Welten.
Ja, aber hast du auch das Gefühl, als wäre das Thema Arbeit auch nicht mehr so, also es hätte das häufig so einen negativen Klang?
Ich betrachte das ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass Arbeit häufig mit Leistung gleichgesetzt wird und dass wir von dieser Leistungskultur im Moment ganz große Schwierigkeiten haben, über alle Generationen hinweg, ehrlicherweise, zu gucken, ja, wie viel Leistung will ich denn erbringen und wie viel Gegenleistung kriege ich dafür? Und ich persönlich finde ja, dass Leistung Spaß macht.
Ja, ich liebe
es auch. Und dieser Gedanke sozusagen, ich gebe Leistung und es macht mir Spaß und ich kriege was zurück, weil es mir gut tut. So, den muss man finden und den muss eigentlich jeder für sich so ein bisschen finden.
Bin ich ganz bei dir. Leistung macht Spaß und ist nichts Negatives daran. Na klar, also es gibt Kulturen, in denen es übertrieben wurde, aber da geht es natürlich auch darum, dass jeder sein Maß findet, ne? Aber eigentlich macht es ja ganz viel Freude, leistungsfähig sein zu dürfen und ganz viel positiven Einfluss ausleben zu dürfen, beruflich als auch privat, weil, wie du schon sagst, wir sind in Personalunion unterwegs, sowohl im Privaten als auch im Job, ne?
Ja, ich glaube, es ist aber auch dieses Thema Einfluss, was du gerade gesagt hast. Ja, Leistung macht natürlich auch Spaß, wenn ich gehört werde, wenn ich Wertschätzung bekomme, wenn ich Anerkennung bekomme für das, was ich dann auch mache. Vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, vielleicht glaubst du, das ist uns ein bisschen verloren gegangen, anderen Leuten zu sagen, wie toll sie sind, wie gut sie arbeiten?
Das mag gut möglich sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir tun alle gut daran, das noch viel häufiger einfach zu etablieren, ne? Und vielleicht deutlich mehr Blumen zu verteilen, so im verbalen Sinne jetzt, ne? Also ich glaube, da kann man immer noch besser werden. So. Also das würde ich total unterstreichen, glaube ich schon. Andererseits denke ich mir auch immer, wenn man als Führungskraft das bisher noch nicht verstanden hat, dann hat man den Schuss aber auch noch nicht gehört. Weißt du, wie ich meine? Dass sich Wertschätzung schon irgendwie auch auszahlt.
Ja, also Wertschätzung lohnt sich. Melli, ich mag gern dir all diese Wertschätzung, die ich empfinde, gerne dir einmal mitgeben. Ich finde das großartig, was du gemacht hast, was du aufbaust, wie sichtbar auch dein Netzwerk ist, was dich antreibt. Und es ist einfach echt inspirierend, sich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, das war nicht unsere letzte Folge hier in der ersten Reihe. Und ja, ich hoffe, es hat dich auch soweit ein bisschen inspiriert und Spaß gemacht mit mir hier. Und du kommst vielleicht nochmal wieder.
Wie immer macht es mir Spaß, also dieser Austausch mit dir, Franzi, das schätze ich sehr. Ich schätze dich total, vor allem für deine Offenheit und deine, ja, fröhliche, proaktive, tolle Haltung. Vielen Dank, dass du, ja, diese Arbeitswelt der Zukunft gestaltest.
Arbeitswelt der Zukunft und viel Wertschätzung. Das geben wir mal mit nach draußen an alle, die es gehört haben, als Impuls. Gebt Wertschätzung in die Welt, dann macht auch Leistung und Arbeit uns noch ein bisschen mehr Spaß. Das würde ich jetzt als, ja, als Output auf jeden Fall von heute mitnehmen. Melli, klasse, dass du da warst. Wir hören uns bald wieder und ich wünsche dir einen großartigen Tag. Bis bald. Tschüss.